Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlag und Fertig. Ich komme mir immer ein bisschen blöd vor, wenn ich das sage. Ich finde, du machst das viel besser
als ich. Ja, also ich soll mal sagen, hallo und herzlich willkommen. Du musst noch so ein bisschen Entertaining Drive
reinnehmen. Ja, da bin ich noch nicht
drin in der Schiene. Also stell dir vor, du gehst Thomas Gottschalk-artig die Showtreppe runter, Samstagabend. Also, hallo und herzlich willkommen. Hallo Böbling, muss ich sagen. Es sei immer so eine deutsche Kleinstadt.
Ja, yeah. Hallo Darmstadt.
Hey.
Hallo Andrea Petkovic.
Wir sind eine mittelgroße Stadt in Deutschland.
Ja, das passt aber sehr gut.
Wie viele Einwohner habt ihr denn?
140.000.
Das ist vergleichbar mit Saarbrücken. Also das ist eine ähnliche Größenordnung.
Das sind alles gute Wetten, das Städt.
Ja, Saarbrücken hatten wir ja schon mal. Eine der Wetten, das Städte. Zu Recht aber auch. Da ist immer was los.
Willst du unseren Gast denn noch richtig vorstellen oder war es das schon?
Das war es eigentlich schon. Nein, wir haben Andrea Petkovic zu Gast. Wir haben uns sehr gefreut, dass du zugesagt hast.
Ja.
Wir wollten ja schon mal aufnehmen und da hat es leider terminlich nicht hingehauen. Du konntest nicht, ne?
Ach so.
Ja.
Aber wir sind froh, dass du jetzt da bist.
Ja,
und dass wir das
ich bin ja jetzt in Rente, jetzt habe ich ja Zeit, mehr oder weniger. Für euch immer.
Ich finde es vor allem auch wirklich bereichernd, meinen Gesprächspartner im Podcast zu haben, der sich mit Spitzensport auskennt.
Burn. Naja, ich weiß nicht, gut, Tennis und Fußball kann man ja auch nicht vergleichen.
Ich glaube nicht. Also ich habe dein Buch gelesen, jetzt die letzten 2-3 Wochen auf der Bahnfahrt, wo ich keine Verspätung hatte. Und ich glaube, da sind Parallelen zu sehen, aber es ist doch schon vieles anders.
Ein Unterschied.
Ich. Ja.
Also ich habe, ich glaube, dass der Artikel ist noch nicht draußen, aber ich habe eine Kolumne in der Sports Illustrated und da bin ich ein bisschen für euch Fußballer in die Bresche gesprungen.
Inwiefern?
Ich erkläre es dir wie. Und zwar habe ich gesagt, dass der Grund, warum so viele Fußballer Krämpfe kriegen, wenn es Nachspielzeit gibt, habe ich argumentiert, ist mental, weil ihr meistens nicht im K.O.-System spielt. Weißt du, was ich meine? Also meine Argumentation ist folgendermaßen, im Tennis spielt man immer im K.O.-System. Wenn du verlierst, bist du raus. Das Turnier ist für dich vorbei. Im Fußball gibt es meistens eine zweite Chance. Also selbst wenn du K.O. spielst, hast du Hin- und Rückspiel. Und dann die allerwichtigsten Spiele, wie Halbfinale Weltmeisterschaft oder Champions League Finale, da gibt's wirklich keine zweite Chance. Und da sieht man am häufigsten Fußballer in der 97. Minute krampfen. Und ich habe als Beispiel Carlos Alcaraz genommen, der nach dem zweiten Satz gegen Novak Djokovic auch Krämpfe bekommen hat und nur 3 Wochen später ihn dann in 5 Sätzen in Wimbledon besiegt hat und argumentiert hat, er hatte Krämpfe, weil er mental so angespannt war und nicht körperlich so erschöpft. Also ich bin eigentlich für euch in die Bresche gesprungen, möchte ich sagen. Oder hast du es jetzt anders ausgelegt, weil du siehst sehr distanziert aus.
Ja. Also wahrscheinlich schon irgendwo ein Stück weit, aber ich glaube, es gibt auch bei ganz normalen Spielen Spieler, die krampfanfälliger sind als andere. Und ich glaube, das hat dann die unterschiedlichsten Gründe. Nicht so gut ernährt, nicht so gut getrunken, vielleicht auch keine gute Nacht gehabt. Das spielt ja alles mit rein und eben auch der Kopf mit Sicherheit. Und ich glaube, da sind einige Spieler vielleicht auch nicht ganz so fit wie andere bei uns.
Ah ja, meinst du? Aber ich denke mir immer, okay, vielleicht ist es dann wirklich ein Mentalitätsunterschied, weil wir haben immer so trainiert, dass die Matches das Einfache waren. Ne? Also eigentlich durftest du dich nach einem Match nicht müde fühlen. Das Training war immer viel anstrengender als das Match. Und ihr macht es dann nicht so. Weil das, es gibt, was du gerade gesagt hast, es gibt genetisch krampfanfälligere Spieler. Komischerweise sind es meistens Spieler. Bei den Frauen haben wir nicht so krampfanfällige. Vielleicht hat es auch was mit euren Hormonen zu tun. Testosteron oder so. Da bräuchte man Leute, die sich wirklich auskennen mit Sachen, nicht uns.
Und beim FC ist ja fast jedes Spiel ein K.O.-Spiel.
Auch, ja.
Ich wusste nicht, dass der Podcast ist, du roastest ihn den ganzen Tag eigentlich.
Eigentlich schon, ja.
Ist es doch schon so, ja?
Nee, eigentlich roastet er den FC, aber ich habe eben,
du bist der
eben diese Vergangenheit. Quasi, ja.
Du bist der verlängerte Arm.
Ich krieg's dann immer stellvertretend. Ich bin da ja auch raus, seit einem guten Jahr.
Ja.
Von daher.
Wie war's denn für dich, das Abschied nehmen?
Schön.
Ja?
Ja. Also,
hast du Fußball noch geliebt?
Das war jetzt auch wieder eine Steilvorlage.
Hast du Fußball noch geliebt, als du aufgehört hast?
Ja, also ich spiele immer noch gerne Fußball, so ist es nicht. Das hast du ja in deinem Buch so ein bisschen anders geschrieben, dass wie hast du es in einem Satz, hast du, glaube ich, gesagt, ja, die Wunde ist noch zu tief, dass ich jetzt auf dem Tennisplatz könnte.
Da, genau da, jetzt spiele ich auch wieder gerne, aber ich habe so 5 Monate, nachdem ich aufgehört habe, gar nicht gespielt und jetzt spiele ich wieder so 1-2 Mal die Woche und auch sehr gerne.
Ja, also das war bei mir nie der Fall. Also okay. Ich hatte immer Lust und war dann auch direkt gewillt, nochmal irgendwo mich anzuschließen,
okay,
um dann ja, ein bisschen cool zu kicken. Also ich hatte Lust aufs Fußballspielen, gab andere Gründe, auf die hatte ich dann auch keine Lust mehr.
Ja, das ist also bei Kollegen und Kolleginnen von mir, wenn ich mit denen rede, gibt es meistens 3 Gründe, warum sie aufhören. Manche haben keine Lust mehr aufs Training und auf die Routine und dieses starre System, das du halt immer wieder machen musst. Andere sind wettkampfmüde, also denen ist das dieser Druck zu anstrengend. Und dann der dritte, das ist meine Kategorie, ist der Körper einfach kaputt. Und es geht nicht mehr so, wie man es von sich erwartet.
Das ist auch meine Kategorie tatsächlich. Ja.
Ja. Ja. Du hast ja auch 2 Kreuzbandrisse, ne?
Ja. Ah, ja, ah, du, hast du 2? Ich dachte nur einen.
Ein Kreuzbandriss, ich hatte Knorpelschaden, ja, im anderen
Knie. Auch schön.
Ja. Ja.
Da ist der Knorpelschaden ja noch schlimmer als das Kreuzband.
Ja, das war aber auch schon am Ende, da war eh nichts mehr rauszuholen.
Ach, lass jetzt, komm, ist egal.
Da hatte ich noch ein gutes Jahr in mir und dann war auch tschüss, adios amigos.
Ja, da habe ich ja wirklich noch den Absprung gut geschafft. Also körperlich fühle ich mich gut.
Super.
Ja, dieser Druck, den habe ich auch verspürt. Bin ich ganz froh, dass der jetzt auch nicht mehr da ist. Wenn ich jetzt holen müsste, ich müsste die jetzige Saison beim FC mitspielen, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt Lust drauf.
Wegen der Ergebnisse oder?
Ja, schon. Oder?
Ja.
Auch, ja. Und das andere, was war das noch angezählt? Also dieses
Wettkampfmüde. Ach so, hast du noch gerne gemacht, hast du gesagt. Fußball hast du noch gerne.
Also ich habe gerne trainiert, so im Kreise der Mannschaft auf jeden Fall. Ich hatte immer das Gefühl, so wenn es zum Spiel geht und wir waren noch nicht so sicher durch. Das ist ja beim Fußball dann wirklich, wenn es gut läuft für uns, ein Dreiviertel der Saison oder noch länger, dass man irgendwie auch gegen Abstieg oder guckt, haben wir jetzt genug Punkte, um in der Klasse zu bleiben? Und ja, da habe ich immer so vor den Spielen ein bisschen Bammel gehabt zum Ende hin. Aber trainiert habe ich eigentlich immer ganz gerne.
Na ja, gut. Und du?
Ich habe ja mit Spitzensport nicht so viel in meiner aktiven Karriere zu tun gehabt.
Aber du trainierst auch gerne.
Ja, ja. Aber ich bin, glaube ich, eher so der klassische Typ, der dann immer in der Kneipe nach dem dritten Bier sagt, ja, wenn mich die Verletzung nicht so früh aus der Bahn geworfen hätte, dann hätte ich bestimmt auch mal höherklassig gespielt.
Dafür ist der Kreuzbandriss das Beste, was einem passieren kann. Ich hatte nämlich Kreuzbandriss mit 19 und ich glaube, im Laufe meiner 16-jährigen Tenniskarriere sind zwischen 200 und 350 Männern zu mir gekommen und gesagt, ja, ich war ja auch mal auf dem Weg zum Tennisprofi, aber dann habe ich so eine schlimme Verletzung gehabt, als ich ganz jung war, dass es nicht mehr ging. Und ich habe dann immer gefragt, welche Verletzungen. Und dann war es meistens ein Kreuzbandriss und dann habe ich immer gesagt, hatte ich auch, hat bei mir trotzdem geklappt, ist also keine Ausrede und dann habe ich immer das Licht in den Augen aussehen sehen.
Ja, aber da muss man ja bei mir sagen, ich habe es ja dann trotzdem noch versucht, Tennisprofi zu werden, weil ich habe mir das Kreuzband ja beim Fußball gerissen und das zweite Mal dann beim Tennis.
Ah,
also ich habe beides mitgenommen.
Am gleichen Bein dann auch, ja, oder? Ah, okay, blöd.
Das war schlecht gemacht.
Und es war eine klassische Tennisverletzung. Wir haben Doppel gespielt und haben beide auf den Ball geguckt und sind ineinander gelaufen.
Ah nein, wirklich?
Wie oft passiert das Profis?
Null Mal.
Ich wollte gerade sagen, das kann ich mich nicht erinnern. Nee, man schießt sich einander mal ab, das kann schon mal passieren, aber dass man ineinander reinläuft, es gibt ja sowas wie Court Awareness, also eine Aufmerksamkeit, wo jemand auf dem Platz steht und wo der Ball ungefähr ist, aber vielleicht habe ich da zu viel erwartet.
Bei mir auf jeden Fall.
Es hat jetzt ja auch noch keiner das Kreuzband kaputt geschossen im Tennis, ne?
Nee. Ist auch eigentlich keine Tennisverletzung, muss man dazu sagen. Ich hatte mir was angeknackst beim Skifahren und dann beim Tennis das letzte Ding noch weggehauen.
Quasi der Manuel Neuer, der Tennis.
Ja, genau. Aber war ich 18, als mir das passiert ist, da war ich noch nicht Profi, wirklich. Also ich stand unter keinen Verträgen. Ihr dürft auch kein Skifahren, oder? Bestimmt.
Also mein Vertrag war es so, dass Risikosportarten eigentlich, was heißt untersagt, aber durftest du sie schon machen, aber hättest dann wahrscheinlich auch kein Geld mehr bekommen, wenn du dich verletzt hättest.
Ja, so wie Versicherung.
Sind denn Risikosportarten da klar definiert? Oder ist das so
eine große Grauzone? Nee, ich habe nochmal nachgeguckt. Ja, das ist, glaube ich, schon eine Grauzone. Aber ich würde sagen, mit Skifahren kommst du da nicht so, nicht so mit durch.
Ja, ich glaube, also es ist so wie bei Versicherungen, Krankenversicherung, da hast du ja, glaube ich, Skifahren, Extremsportarten etc. Surfen. Das, ja,
Surfen so gefährlich?
Ich glaube, wenn du da, also ein Freund von mir hat sich die Schulter ausgekugelt beim Surfen, weil wenn du nicht rechtzeitig von der Welle abspringst, dann kann die dich ganz schön umhauen. Aber ich surf nicht, deswegen weiß ich nicht.
Warten wir mal noch 3-4 Jahre, dann habe ich mir bestimmt beim Surfen mal das Kreuzband gerissen. Das steht noch auf meiner Bucketlist. Yeah.
To do. Ne? Ja. Also du bist dann nach dem Kreuzbandriss erst ins Geschäft ja eingestiegen, ins Tennisgeschäft.
Also ich war, ich habe mir das Kreuzband gerissen bei den Australian Open. Das war mein allererstes Grand Slam, dass ich quasi im Hauptfeld stand. Also mich bei den, man kann so ungefähr sagen, im Tennis, wenn du im Hauptfeld eines Grand Slams stehst, bist du ungefähr in den Top 100 und ich stand 85 oder so. Und dann habe ich mir das Kreuzband gerissen, war ein Jahr raus, kam wieder zurück und bin auf 500, 600 zurückgefallen und musste dann quasi alles nochmal von vorne machen.
Das geht dann schnell im Tennis, da wird man durchgereicht.
Ja, es ist halt entweder du bist ein Riesennamen-Champion, so wie die Rogers, Rafa, Serenas und so weiter, dann kannst du immer Wildcards anfragen. Wildcards sind Einladungen vom Turnier, wenn du ein großer Star bist oder ein sehr junges Talent und das Turnier dich dabei haben möchte. Aber ansonsten qualifizierst du dich immer über die Weltrangliste. Und habt ihr den Film Challengers gesehen von Luca Guadagnino, den neuen? Das ist ein Tennisfilm, der gerade in die Kinos gekommen ist. Und da geht es um diese Tour, die quasi abseits der ATP und der WTA-Tour. Guckt ihr überhaupt Tennis, sollte ich vielleicht fragen? Okay. Also das, was ihr seht im Fernsehen.
Doch, ich guck.
Okay, das, was ihr seht im Fernsehen, das ist die ATP und die WTA-Tour. Das sind dann schon die Top-Leute. Aber um dahin zu kommen, musst du auf der Challengers-Tour spielen. Und das sind kleine Turniere in irgendwelchen Wetten-das-Städten in Europa und Amerika und Asien. Und dort sammelst du Punkte, um dich dann zu qualifizieren und in der Weltrangliste aufzusteigen, um die großen Turniere zu spielen, wo dann auch natürlich die meiste Kohle ist.
Ich finde das immer beeindruckend, weil wir werden ja manchmal, oder wir Fußballer wurden ja, ich zum Beispiel auch, dann irgendwo reingespült und dann läufst du auch ein bisschen mit. Also da kannst du ja mitlaufen. Also als Tennisspieler ist man ja wirklich auf, oder Tennisspielerin ist man auf sich alleine gestellt. Also ich finde das extrem schwierig. Also hast du immer so einen Eigenantrieb oder wurdest du von außen aus so ein bisschen gepusht?
Nee, ich hätte immer einen Eigenantrieb, aber es kommt drauf an. Es gibt ja andere weitige Wege, wie man von außen gepusht werden kann, auch als Tennisspielerin oder Tennisspieler. Das sieht man ja oft im Tennis, dass die Eltern sehr streng sind oder ambitionierter als die Kinder selbst oder Trainer, Leute im Umfeld, Manager, das gibt's schon. Aber ich glaube, was ein großer Unterschied ist, und dann bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, warum ich glaube, dass es vielleicht sogar einfacher für uns ist, aufzuhören, ist es doch in dem System ein relativ große Freiheit und Selbstbestimmung, weil wir unser eigenes Team engagieren. Also ich habe immer meine eigenen Trainer engagiert, meine Physiotherapeuten, mein ganzes Team. Ich musste auch meine Reisekosten selbst tragen, aber dadurch war ich wie eine Managerin von einem kleinen Unternehmen, das ich geführt habe. Und das macht's dann natürlich einfacher, wenn du ins neue Leben einsteigst, weil es ja eher so funktioniert, als dass du wobei ich weiß gar nicht, im Fußball wird euch wahrscheinlich immer alles ganz genau gesagt und steht schon ready-made da, oder?
Bist schon sehr fremdbestimmt, das auf jeden Fall. Also der Trainingsplan ist vorgegeben, klar, die Spieltage oder das Grundgerüst der Saison ist vorgegeben. Der Verein bestimmt natürlich auch, gibt's ein Trainingslager? Nein, ja. Meistens ja in der Sommervorbereitung, 1 oder 2, im Winter dann auch eventuell und ja, der Rest ergibt sich dann eben durch die Spieltage. Man hat seinen freien Tag normal, meistens einen, wenn es gut läuft, mal einen zweiten, aber ansonsten haben wir eben unser Gerüst, aber ich glaube, das ist bei uns noch sehr annehmbar. Ich glaube, da gibt's Sportarten und Sportler, die viel, viel mehr trainieren als wir.
Ja, weiß ich nicht. Wie viel trainierst du am Tag?
Ich finde es interessant, dass ich hier jetzt auch mal den Roast abkriege. Das bin ich gar nicht gewohnt.
Wieso, was ist denn da? Das war einfach nur eine Frage.
Naja gut, ich bin immer noch in physiotherapeutischer Aufbereitung.
Okay, wann hast du dir das Kreuzband gerissen?
Letztes Jahr im Sommer und ich hatte am 3. Januar die OP.
So lange dazwischen?
Ja, weil es ja das zweite Mal war, musste ich dazwischen dieses Bohrkanal auffüllen-OP machen. Jetzt gehen wir tief in den Kreuzbandriss-Content rein, wo der Knochen aus dem Becken rausgesägt wird und dann ins Knie eingefüllt wird.
Wow.
Ja, Können wir alles rausschneiden.
Naja, weiß ich nicht. Wenn jemand gerade einen Kreuzbandriss hat, ist es vielleicht interessant.
Aber deswegen, und da muss man ja 3 Monate warten, bis das wieder der Knochen verdichtet ist und dann kannst du wieder neu
Das dauert ja dann noch mal länger.
Deswegen, ich kann gerade, also ich kann schon wieder joggen.
Da bin ich schon
2-3 Mal die Woche. Das ist mein Training. Ist aber nicht fremdbestimmt, das ist selbstbestimmt.
Das ist manchmal ganz gut. Das merke ich jetzt auch. Wenn es nicht mehr geht, einfach aufhören.
Ja, das ist das Beste.
Du musst nicht irgendwie was auf die Uhr bekommen.
Genau.
Oh, das ist herrlich.
Das ist das Allerbeste.
Obwohl, wenn es nicht mehr geht, manchmal einfach aufhören, hat der FC auch ein paar Jahre schon praktiziert, oder? Also ich erinnere mich dann an einige Abstiege, da wirkte es wie Selbstaufgabe ab einem gewissen Punkt.
Da war ich nicht dabei.
Ich war jetzt auch gar nicht auf dich bezogen.
Nee, ich wollte nur sagen, dass ich da nicht dabei war.
Du guckst ihn aber an.
Ja, weil er Gesprächspartner von mir ist. Ich kenne nicht die Zimmerpflanze an.
In meiner Zeit haben wir immer alles gegeben. Und wie jemand schon gesagt hat, ich will jetzt nicht sagen, ob es ein Spieler oder ein Trainer oder einer vom Staff war, wenn wir runtergehen, dann mit Pauken und Trompeten. Und das haben wir gemacht.
Ja, das stimmt. Das haben wir gemacht. Das kann man wirklich nicht bestreiten. Das habt ihr wirklich durchgezogen.
Das ist auch wichtig. Ich arbeite jetzt als Tenniskommentatorin in Amerika unter anderem und ich habe einen Play-by-Play, der immer mit mir zusammenarbeitet, der sagt immer eine Sache und ich liebe sie. Er sagt immer, you live by the sword and you die by the sword. Wenn jemand so völlig Vernunft befreit, nur Risiko-Tennis spielt, dann sagt er immer, ja, so gewinnt man Spiele mit dem eigenen Schwert, aber so verliert man Spiele halt auch mit dem eigenen Schwert, wenn er dann so 3 Doppelfehler macht im wichtigsten Moment. Und das hört sich nach dem FC an.
So war das in der Abstiegssaison, als ich dabei war, auf jeden Fall. Oh Mann. Ja, wir waren irgendwann an dem Punkt angelangt, da haben Unentschieden nichts mehr gebracht. Wir mussten immer gewinnen. Das heißt, alles auf eine Karte gesetzt.
Ja, spielst du diese Saison mit?
Es ist vergleichbar. Es ist vergleichbar. So, und dann musst du gewinnen, dann machst du natürlich auf.
Ja, das ist schlimm.
Gehst ins Risiko und dann standen wir immer wie die begossenen Pudel da. Ich habe letztens wieder eine Szene gesehen, da sind wir in Freiburg abgestiegen. Da stand ich im Interview. Das war nämlich genau so ein Spiel. Wir haben aufgeholt, 2-2 gemacht. Doch müsste das 2-2 gewesen sein. Haben die Riesenchance vorne zum 3-2. Claudio Pizarro steht auf der Linie und kriegt ihn nicht über die Linie gedrückt. Im Gegenzug kriegen wir das 3-2 und sind abgestiegen.
Ach Mann.
Jetzt stand ich im Interview und es hörte sich sehr weinerlich an, oh Mann, wie ich da agiert habe.
Es ist aber auch manchmal einfach nicht fair im Sport. Also es ist ja im Leben auch nicht, aber im Sport kommt dann alles zusammen.
Werbung.
Freunde, ich sag's wie es ist. Wir sind mittlerweile Podcast-Stars. Und als Podcast-Stars, da muss man auch ordentlich angezogen sein.
Klar, wie das so ist im Podcast eben. Ist ja, ne?
Zum Gucken.
Und wir sind ganz oberes Regal.
Ganz oberes Regal. Apropos Regal, aus dem Regal nehme ich mir immer meine Klamotten von Armed Angels. Denn die rüsten uns inzwischen aus.
Wir hatten die Klamotten zum ersten Mal zum Live-Podcast an, auf der CO-Pop. Und ich glaube, wir sind beide sehr zufrieden damit.
Ja,
klar. Also ich auf jeden Fall.
Ich bin auch sehr zufrieden und ich finde halt vor allem das Konzept dahinter gut. Also das ist ja nicht eine x-beliebige Modemarke, sondern die setzen sich halt auch für mehr Nachhaltigkeit ein. Ja.
Und was sehr gut ist. Und das Modelabel wurde gegründet 2007 hier in Köln, also vor unserer Haustür eigentlich. Auch zu einem Zeitpunkt, wo das ganze Thema noch gar nicht so groß war in der Gesellschaft. Da haben sie schon seit 2007 darauf geachtet, wir wollen Mode produzieren und das so nachhaltig wie möglich.
Ja. Und mit Armed Angels können sich sogar mal FC-Spieler wie Sieger fühlen.
Deswegen gibt's für euch auch
einen Rabattcode.
Einen Rabattcode. Ein Siegercode würde ich schon
Siegercode,
sagen. Das
ist mich
komplett rausgebracht mit dem Spruch, muss ich ehrlich sagen.
Ist mir spontan eingefallen, Entschuldigung.
Und deswegen haben wir für euch da draußen auch ein kleines Schmankerl. Und zwar einen Code SCHLAGUNDFERTIG15 für 15% Rabatt in eurem Warenkorb.
Ja. Und ja, ich würde sagen, schlag zu, weil das ist nicht nur geile Mode, sondern die von Armed Angels versuchen halt auch mit ihrer Mode den Schaden am Planeten so gering wie möglich zu halten. Und ich finde, da schlägt man 2 Fliegen
mit einer Klappe.
Oder mit einer Kappe. 2 Fliegen mit einer Kappe. Verstehen Sie? Ist auch egal. Sichert euch den Code. Armed Angels heißt die Marke. Der Code heißt SCHLAGUNDFERTIG15.
Könnt ihr alles in den Shownotes nachlesen. Den Code, den Link zum Onlineshop. Und Gas geben.
Werbung Ende.
Wie bist du in Interviewsituationen gewesen, wenn wir schon dabei sind?
Naja, wir haben ein bisschen Glück im Vergleich zu euch. Wir haben eine Pressekonferenz und die muss, Entschuldigung, innerhalb der ersten Stunde nach dem Match angelegt werden. Entschuldigung,
du bist definitiv krank.
Ich bin krank, ja. Ich höre mich auch normalerweise nicht ganz so, falls ihr euch denkt, wer ist dieser Typ da? Normalerweise höre ich mich nicht ganz so tief an. Ich habe schon eine tiefe Stimme, aber nicht ganz so tief. Wir haben eine Stunde, in der wir die Pressekonferenz selbstbestimmt anberaumen dürfen. Es muss nur innerhalb der ersten Stunde sein, aber das ist ja trotzdem eine Riesenhilfe. Du kannst duschen, dich auslaufen, mal kurz in den Spiegel gucken und dich selbst bemitleiden und dann zur Pressekonferenz gehen. Wir haben das ganz selten, dass du als Verliererin direkt zum Interview musst. Gibt's aber ganz, ganz selten. ESPN macht das ab und zu in Amerika.
Und Pressekonferenz ist doch dann auch so, dass man erstmal selber ein Statement abgibt, oder? Bevor
die Fragen gestellt werden. Nee, da sind direkt Fragen. Ah, okay. Manchmal haben sie einen Moderator oder eine Moderatorin, der die erste Frage stellt, damit alle sich so ein bisschen entspannter fühlen. Aber meistens dürfen die Journalisten direkt fragen.
Wie leer fühlen sie sich?
Ja, was haben sie sich gedacht bei 3-2 im dritten, als sie die Vorhand ins Netz geschossen haben?
Ja, wie würdest du denn reagieren? Du hast genau diese Situation im Kopf, gehst vom Platz und müsstest dann die Frage beantworten.
Für mich war es, also es war eigentlich für mich immer, oder andersrum gesagt, ich habe keine große Angst vor Pressekonferenzen gehabt, weil ich war, was mich jetzt gut als Tenniskommentatorin macht, was mich aber als Tennisspielerin nicht gut gemacht hat, ich war immer schon am Analysieren während des Spiels, was mir eigentlich immer nur Stöckchen zwischen die Beine geworfen hat. Aber ich habe während es schief läuft schon kapiert, warum es schief läuft. Und das darf man im Sport, also zumindest im Tennis, eigentlich nicht machen. Man spielt am besten, wenn man einfach aus dem Flow-Zustand heraus spielt, nach Instinkt geht, das Unterbewusstsein.
Hey, ich bin Dennis Kogel, ich bin Reporter und berichte übers Internet.
Und ich bin Magdalena Puls, Journalistin mit einem Fable für Geschichte.
Und zusammen scrollen wir jetzt in Browser-History zurück zu den wichtigsten Momenten der Internetgeschichte.
Und schauen uns all die ikonischen, aber auch tragischen Internetphänomene nochmal so ganz genau an, und zwar mit dem Blick von heute.
Ja, hört doch mal rein, immer freitags bei Podimo.
Und überall, wo ihr eure Podcasts hört.
Sein übernehmen lässt. Und ich habe immer währenddessen schon drüber nachgedacht, was gerade schief läuft. Und das hat mir dann in den Pressekonferenzen geholfen, weil ich das Spiel immer perfekt analysieren konnte. Was ich aber lernen musste, ist, dass die ja kein Interesse daran haben, dass ich ein random Spiel perfekt analysiere, sondern dass die nur ein Zitat nehmen wollen, das sie in ihrem Artikel irgendwo unterbringen. Und das habe ich dann nach so 3-4 Jahren kapiert, und dann habe ich auch nur ein paar Antworten raus. Es sei denn, ich wusste, es wird aufgenommen. Also wenn jetzt Kamera war, habe ich trotzdem eine volle Antwort gegeben. Aber ansonsten habe ich nur Quotes hingeworfen.
Ja, das finde ich eine gute Einstellung.
Ja, man muss wissen, was der Journalist, man muss wissen, ja, was die wollen. Und wenn man das weiß, dann kann man damit arbeiten.
Ja, das stimmt.
Also ich weiß das auch grundlegend, oder ich wusste es grundlegend.
Ja, aber das
aber
ist auch hart.
Ich muss ehrlich gestehen, es gab Momente, da habe ich mich nicht auf einem emotional so stabilen Niveau befunden, dass ich das hätte einfach so aus dem Ärmel schütteln können.
Aber das ist auch sau bitter, bitte. Du hast eine Riesenchance, um den Abstieg zu vermeiden. Dann kriegst du das 3-2, bist abgestiegen und 30 Sekunden später bist du im Interview. Ja, also das ist ja wirklich eine extreme Situation.
Ja, das war eher Resignation. Also da war schon alles in den Brunnen gefallen. Da gab es andere Situationen, da ging es noch um mehr.
Erzähl doch mal ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon mal darüber gesprochen habt, aber wie ist jetzt die Mentalität bei der Mannschaft, wenn man so im Abstiegskampf ist? Ist es vor allem Angst, die dann herrscht, oder hat man da auch so eine Aufbruchsstimmung?
Es kommt immer auf die Spiele auch an. Mhm. Also wir hatten auch Phasen, dann hat man mal ein Spiel gewonnen und dann war es eher die Aufbruchsstimmung.
Okay.
Und dann gibt es aber so einen Nackenschlag und dann ist erstmal alles am Boden. Mhm. Das ist dann wirklich so die halbe Woche Aufbauarbeit leisten, dass man am Wochenende Leistung bringen kann. Das ist so immer ein schmaler Grat zwischen, wir schöpfen wirklich die Hoffnung und so, jetzt geben wir Gas und jetzt packen wir's, hin zu, ja, das war's. Ja. Also wir müssen gar nicht mehr antreten, das hat keinen Sinn mehr.
Und gibt es auch so Spielertypen? Also im Tennis gibt es immer so Archetypen, sage ich. Es gibt den Ultra-Pessimist, der immer alles schwarz malt. Es gibt den Überoptimist, der überhaupt nicht mehr die Realität sieht, aber denkt, er wird noch 10 Grand Slams gewinnen, obwohl er 46 ist und eigentlich schon retired. Gibt es solche Spielertypen auch im Fußball?
Klar, und wir haben ja alle zum gleichen Zeitpunkt in einer Mannschaft. Mhm. Also wir sind im Normalfall so 25, 30 Männer, die ganz verschiedene Charaktere haben, mhm, und genau an solchen Stellen zeigt sich eben so ein Charakter. Mhm. Da gibt's wirklich den einen, der sagt, ja, Kopf hoch, wir machen weiter. Der andere sagt, lass mich in Ruhe, halt mal die Schnauze, yeah, hier geht alles den Bach runter.
Okay.
Und eben die, die dazwischen irgendwo schwimmen und mal so sind.
Mhm. Und was warst du?
Ich war immer der positiv-optimistische Typ. Yeah.
Jetzt im Leben natürlich nicht mehr, aber.
Nein, ich muss sagen, auch ich war sehr schwankend dann hier und da, dass ich einen Tag gesagt habe, hier ist alles scheiße, mhm, nach Hause gefahren, gedacht, da komme ich nicht mehr hin. Und am nächsten Tag ist man dann schon nochmal anderer Stimmung und versucht, ich hatte ja dann, sage ich mal, zum Ende hin auch eine andere Stellung in der Mannschaft als Kapitän auch. Und da wusste ich, irgendwo musst du ja auch vorangehen,
ja,
und da sollte man dann irgendwie in gewissen Momenten zumindest eher das Positive signalisieren.
Und kann es helfen, wenn man sich als Mannschaft dann vielleicht auch so gegen die anderen verbündet? Weißt du, das kann, also dass man dann quasi sauer auf den Vereinsvorstand ist oder auf den Trainer oder auf irgendwas.
Aber warum sollte man beim FC Köln sauer auf den Vereinsvorstand sein? Das ist jetzt abstrus. Jetzt wird's absurd.
Also Leute, da musst du jetzt auch nicht reinklingeln.
Ich meine eher, es ist ja wirklich unabhängig von was, aber dass man quasi wie sich ein Feindbild erschafft, auch wenn es gar nicht da ist, um als Mannschaft so einmal, das kann ja sehr effektiv sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch am einfachsten, andere Schuld, die ja, Schuld
genau,
zu geben.
Genau.
Und ja,
aber ist das wirklich innerhalb des Vereins dann oder zieht man sich eher an anderen Vereinen?
Schon eher an anderen, also was das Äußere betrifft. Kommt natürlich auch immer auf die Stimmung im Verein an, weil es gibt, glaube ich, immer auch mal Situationen oder gab es auch in meiner Zeit als Profi, wo man jetzt, sag ich mal, Vereinsführung oder deine Vorgesetzten, mit denen warst du nicht ganz so zufrieden wie zu anderen Zeiten. Und da kommt schon auch mal vor, dass man sich in der Mannschaft zusammensetzt und sagt, weiß nicht, ist das noch der richtige Weg? Yeah. Müssen wir mal mit dem Trainer reden, auch mit dem Geschäftsführer reden? Das gab es natürlich auch alles, weil man versucht hat, an der Situation was zu ändern und auch aus der Mannschaft Lösungsvorschläge geben wollte. Ob das dann immer richtig war, ist mal dahingestellt, aber ja, wir haben versucht, erstmal alles mannschaftsintern zu lösen und wenn wir dann auf den Trichter gekommen sind, so geht's nicht weiter, dann haben wir natürlich auch andere Stationen oder sind wir andere Stationen angelaufen.
Wie ist das im Tennis? Also ist man da eher im Team, also die Schuld beim Trainer oder bei
Es gibt natürlich im Tennis auch Spieler, wo die Schuld immer bei den anderen liegt und der Schiedsrichter und der Wind und die Sonne.
Aber die Schiri sind immer schuld.
Ja, das muss man dazu sagen. Aber gut, bei euch haben die auch viel mehr Macht als bei uns. Bei uns sitzen sie da und sagen einmal den Score durch. Also da einen Schiedsrichter die Schuld zu geben, muss man schon sehr viel Fantasie haben. Aber es schaffen ganz viele Tennisspieler auch das zu tun.
Djokovic hat doch auch erst letztens irgendeinen Schiedsrichter wieder angepöbelt.
Ja, und auch noch lag auch noch falsch. Also das ist auch noch das Schlimmste, wenn du dann im Nachhinein vom Match runterkommst und guckst dir das Replay an und lagst falsch. Das ist ja dann das Allerunangenehmste. Aber ich glaube, was die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass kurzfristig, deswegen habe ich auch gefragt, weil kurzfristig in dem Abstiegskampf, kann ich mir vorstellen, kann dieses Wir gegen die anderen helfen, aber langfristig ist es total ungesund für die Entwicklung und es macht dich eigentlich kaputt. So ist es zumindest auch im Tennis. Also im Tennis, wenn du nicht irgendwann sagst, okay, ich mache diese Sachen falsch, dann wirst du immer auf dem gleichen Platz stagnieren und es wird sich nichts weiterentwickeln. Aber du kannst mal kurzfristig ein Turnier rausholen, indem du sagst, ach, mein Trainer geht mir auf den Sack, dem zeige ich es jetzt mal richtig oder so. Das geht aber immer nur kurzfristig, zumindest bei uns im Tennis.
Ist es denn auch, das finde ich so interessant, als Thema Fair Play unter den Sportlern, Wie ist das in der Tenniswelt? Also ich habe jetzt nur nochmal, das war glaube ich auch in der Netflix-Doku zwischen Zverev und Medvedev.
Okay, ich muss hier eine Sache klarstellen. Ja. Medvedev ist der beste Typ der Welt. Wie er in der Netflix-Doku dargestellt wurde, ist eine absolute Unverschämtheit.
Das ist ja total interessant, weil sowas eine kriegt man ja als normaler Zuschauer nicht mit.
Ich habe bereits bei 30 Menschen in Deutschland oder auch gar nicht nur in Deutschland, musste ich das gerade stellen, weil Leute zu mir kamen und sagen, dieser Daniil Medvedev, was ist das für ein Arschloch? Und ich so, ich habe das nicht geguckt, ich habe die ersten zwei Folgen geguckt. Ich glaube, wenn du selbst in dem Sport drinsteckst, ist es schwierig, so eine Serie zu gucken und zu genießen. Ich hatte die ersten zwei Folgen geguckt, hab's dann nicht weiterverfolgt. Und dann wurde ich so oft auf diese Folge angesprochen, dass ich sie mir angeguckt habe. Das ist eine absolute Unverschämtheit, wie sie ihn da als Feindbild aufbauen. Wirklich alle, außer Alexander Zverev in den Top 100, lieben Daniil Medvedev. Also wenn du 98 Spieler auf der ATP hast, die dich lieben und die einzigen zwei, die dich nicht mögen, sind Alexander Zverev und du selbst, weil Daniil Medvedev hasst sich selbst am meisten, dann hat Netflix, und die Serie wurde auch abgesetzt aufgrund, nicht nur, aber mit aufgrund dieser Folge, weil die so einen Shitstorm bekommen haben von den ganzen Tennisfans, dass er so falsch dargestellt. Ich meine, du kannst es ja komplex darstellen, aber falsch darzustellen ist wirklich.
Was wurde denn genau falsch dargestellt?
Also naja, er wurde ja so dargestellt, als würde er in jedem Spiel unfaire Mittel anwenden, als würde er immer auf die Toilette gehen und immer irgendwie die Gegenspieler und Schiedsrichter manipulieren und so. Und das stimmt einfach nicht. Das ist super fair. Ich arbeite auch für Sky und er hat bei zwei beide im ersten Satz hat er eine Verletzungspause genommen und dann habe ich on air direkt gesagt, er wird in drei Spielen aufgeben, weil Medvedev tut nicht so, als wäre er verletzt. Zwei Spiele später hat er aufgegeben. Also wir nennen das im Tennis, du hast eine Locker-Room-Reputation. Du hast einen Ruf in der Umkleide. Und wenn ich gegen jemanden spiele, dann kenne ich den Ruf der Umkleide. Und das ist, die wird eine Verletzung faken oder die wird, wenn sie einen Satz verliert, auf die Toilette gehen oder die wird sich mit dem Schiedsrichter anlegen oder die wird Schläger schmeißen. Oder eben, wenn die eine Verletzungsphase nimmt, dann ist wirklich was im Argen und die wird gleich aufgeben. Und das fand ich halt echt, das war schon hart. Also Daniil Medvedev ist ein super Typ. Nur dafür all die Leute, die das geguckt haben und denken, er ist ein Arschloch, ist er nicht. Er ist super. Ist
wirklich ein super. Ich wurde Typ. Auch beeinflusst, das muss ich ehrlich
sagen. Wirklich?
Ja, klar.
Ja, das schneiden wir raus alles. Also der
bleibt nee, das ist ja auch okay. Das ist ja auch, zeigt ja auch die Macht von so einer Serie oder von den Medien oder von einer Doku, dass die bei euch, die ja am Sport nah dran sind und Tennis gucken, das hervorgerufen haben.
Aber ich finde total interessant, nur dazu noch, dass das jetzt dann das zweite Mal ist, dass mir sowas bei Netflix auffällt,
ja.
Wo dann natürlich es darum geht, den Protagonisten, der ja in dem Fall Zverev war, alles auf ihn zuzuschneiden. Mhm. Und ich erinnere mich an die Tour de France-Doku, die erste Staffel bei Netflix.
Habe ich nicht gesehen, ja.
Da war in diesem Jahr der berühmt-berüchtigte Zweikampf zwischen Pogacar und Vingegaard. Und auch da wurde eine alles entscheidende Szene rausgelassen.
Ach, wirklich?
Sie hatten halt aber auch nur in der ersten Staffel Zugang zu dem Team von Vingegaard.
Okay.
Und nicht zu Pogacar. Und es gibt in der entscheidenden Abfahrt stürzt Pogacar und es gibt dann noch einen Handshake zwischen den beiden, weil der auf ihn wartet und so weiter und so. Und das wurde nicht gezeigt.
Ja, siehst du.
Und das finde ich total interessant.
Ja. Und man muss sagen, dass Zverev und dass Sascha und Daniil schon durchaus irgendwie Spannung haben. Und es gibt's. Ich hatte auch Spielerinnen und das hat nicht mal was mit der Persönlichkeit zu tun unbedingt. Es ist wie im normalen Leben. Man hat Menschen in der Umkleide, mit denen versteht man sich besser und andere, mit denen versteht man sich weniger gut. Und das hätte ich auch okay gefunden, wenn die das so dargestellt hätten. Hey, Sascha und Daniil kommen einfach nicht miteinander klar. Habe ich auch gehabt, ganz normal. Aber die haben ihn ja so aufgebaut, als wäre er generell gehatet in der Tenniswelt. Und das war halt falsch. Weißt du, das fand ich unfair.
Was ich da eben fand, dass Medvedev ja trotzdem vorkam als Charakter, auch als Interviewpartner.
Ja.
Und dann hatte ich schon das Gefühl, vielleicht, der wurde so dargestellt, er nimmt das auch irgendwo ab, dann in der Produktion, aber ist ihm scheißegal.
Das ist ja auch irgendwie das Coole. Der hat ja auch, ich glaube, das hat so mit reingespielt. Der hat durchaus krasse emotionale Ausbrüche und dann ne, jammert er rum und so.
Oft auch gegen das Publikum.
Oft, und genau, und in New York, ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei einem Sportevent in New York wart, wenn du da dich halt ein bisschen daneben nimmst, wirst du, sind halt, die sind betrunken, es sind Amis, die wollen Entertainment, die buhen dich halt gnadenlos aus. Und nicht mal, weil du Daniel Medvedev oder Andrea oder was auch immer oder Jonas bist, sondern einfach, weil die Bock haben jetzt, weil die auf Krawall gebürstet sind, ne? Und er hat sich dann halt mit denen angelegt und es war ja auch, und das haben sie ja dann auch nicht gezeigt, am Ende, der kam ja dann ins Finale, war er der Favorite von ganz New York, hat ihn geliebt, weil er sich so mit dem Publikum angelegt hat, dass die dachten, das ist einer von uns, mit dem können wir arbeiten. Und ich glaube, die ganzen Sachen, da sieht man mal, was für eine Macht man hat, wenn man Sachen einfach, wie du sagst, wegschneidest. Dieser Handshake hätte ja ein komplett anderes Bild gezeigt, als das, ich habe es jetzt nicht gesehen, muss ich fairerweise sagen, aber so Kleinigkeiten wegzuschneiden, so wie die Szene, dass am Ende er der beliebteste Spieler New Yorks war, das zeigt dann halt jemanden, der sich nur mit dem Publikum anlegt und unbeliebt ist. Und das ist halt nicht die ganze
Wahrheit. Aber wie man bei uns in den Medien sagt, wir lassen uns doch jetzt von der Wahrheit keine gute Geschichte kaputt machen.
Das ist ganz, genau. Ja, ich meine, ich habe zwei Bücher geschrieben, das sehe ich ganz genauso.
Also wurde da was weggelassen oder dazu gedichtet?
Naja, meine Bücher werden ja auch als Autofiktion verkauft. Ah. Also.
Ach so ist
deswegen
das.
Deswegen erkenne ich auch diese ganzen Mechanismen. Ich wende sie doch bei mir auch an.
Aber du, wie heißt der Room? Locker Room, wie hast du es gesagt?
Locker Room Reputation, sagt man im Tennis.
Das würde mich mal interessieren, was deine Locker Room Reputation war und deine auch.
Ja, das würde mich auch interessieren, weil ich wusste das nicht, bis ich aufgehört habe. Und als ich aufgehört habe, kamen ganz, ganz viele Trainer, Spielerinnen zu mir und haben alle ungefähr das Gleiche gesagt, so, ach, gegen dich zu spielen war ätzend, du hast immer bis zum Schluss gefightet. Und das war, glaube ich, meine Locker-Room-Reputation, dass ich nie aufgebe, dass ich halt immer, dass ich vielleicht nicht die craftier, nicht die talentierteste Spielerin aller Zeiten bin, aber dass ich vom ersten bis zum letzten Punkt kämpfe und dir das Leben auf jeden Fall schwer mache. Und das wusste ich erst, als ich aufgehört habe, weil dann ganz viele zu mir kamen und so, ach, Gott, so nach, nicht so aus dem, so im Spaß, Gott sei Dank bist du weg. Das war immer ätzend, gegen dich zu spielen. Du hast immer bis zum Schluss nicht aufgegeben. Man musste immer bis zum letzten Punkt sich anstrengen und so. Und das habe ich dann erst danach erfahren. Aber was ist deine Locker-Room-Reputation?
Ich glaube, das muss man ja ein bisschen differenzieren. Ich habe ja nur die aus unserer Sicht.
Yeah.
Also ich habe ja keine wirkliche Gegnersicht.
Stimmt, ja.
Also die habe ich nur durch Nationalmannschaftskollegen, die dann auch mal...
Yeah.
gegen uns gespielt haben oder mit denen ich dann auch zusammen in der Umkleide war. Aber die war durchweg positiv.
Aber was?
Das
was
ist jetzt,
war
das
die?
Ist jetzt wieder diese Autofiktion.
Ah, ich weiß nicht, das hat sich ja auch gewandelt. Das war ja bei dir wahrscheinlich auch so. Mit 22 bin ich Profi geworden und ich habe das erste Dreivierteljahr habe ich nichts gesagt in der Kabine.
Ah,
also da war ich die graue Maus, die war zwar da, ja, aber...
Super, dass du jetzt einen Podcast hast.
Ja, deswegen haben sich auch viele gewundert, was macht der denn jetzt? Jetzt fängt er an zu reden. Und das hat sich natürlich irgendwie so ein bisschen dann geändert. Am Anfang habe ich nur mit den Jungs, mit denen ich auch zu den Profis gekommen bin, also mit den ganzen Jungen, eher verkehrt und irgendwann ist man dann der Alte und muss dann mit 18-Jährigen, yeah, also ich mit 33, mit den 18-Jährigen Gesprächsthemen finden.
Mm.
Auch nicht immer ganz einfach. Und ich glaube, ich war immer zu denen, mit denen ich mich echt gut verstanden habe. Das hat super geflutscht. Das hat aber auch manchmal Zeit gebraucht.
Mm.
Das ist egal, ob da jemand 18 war oder, gut, ich war dann mit der Älteste. So viel älter wurde es dann am Ende nicht mehr. Aber ich hatte eben genauso auch zu anderen gar keine Berührungspunkte, weil wir charakterlich irgendwie auseinanderlagen, dass ich mich da ja im Umfeld derer auch ein bisschen unwohl gefühlt,
yeah,
habe. Und dann bin ich ziemlich zurückhaltend. Dann bin ich, glaube ich, nicht so ein offenes Buch für diejenigen.
Okay, also das ist die Locker Room Reputation von mysteriösen, schweigenden Männerbild. Der Alte, der 33-Jährige. Die alte Stille in Person.
Ich muss auch sein,
der im ersten Stock steht und Falschparker aufschreibt.
ich war auch sehr direkt zum Ende hin. Ich wusste.
Also, du hattest keine Geduld mehr. Das war bei mir. Ach, du hast einfach keine Geduld mehr für diesen Scheiß. Das war bei mir am Ende auch.
Da habe ich gesagt: Wisst ihr was? Dann macht eure Scheiße allein. Ich bin froh. Im Sommer bin ich weg. Ich hatte eine Situation vor meinem letzten Jahr. Wir hatten ein Testspiel, beziehungsweise da war so eine Phase, da habe ich unbedingt ein Ventil gebraucht. Mhm. Also innerlich hat's in mir gebrodelt. Und da hatten wir ein Testspiel in Troisdorf, da haben wir letztens noch drüber geredet. In Troisdorf, das war nur so ein Sportplatz, da hat man also alles gehört, was auf dem Platz vor sich ging. Gott. Und da hatte ich einen Disput mit dem Linienrichter und der ist wirklich ausgeartet. Und den habe ich so rund gemacht. Und er so, Jonas, hör auf damit, lass das. Und das hat mich natürlich noch mehr angestachelt, als ob er mein Vater wäre. Und da war ich, und dann irgendwann, da habe ich, das war so 5 Minuten vor Schluss, das Spiel über die Bühne gebracht. Und normal ist es so, da kommen immer viele Kinder oder so auf den Platz, wollen Autogramme oder sonst was. Ich bin schnurstracks Richtung Kabine und habe nur rumgepoltert. So eine Scheiße, ich bin froh, dass das in einem Jahr ein Ende hat. So Kackspiele mit solchen Affen, die sich da aufspielen. Und ich war mit Abstand der Schlimmste auf dem Sportplatz im Nachhinein. Aber da war ich wirklich, Wutbürger wurde ich öfter auch genannt.
Wutbürger, super. Stuttgart 21 in Troisdorf.
So ungefähr, ja, so war das. Da musste ich danach zum Trainer in die Kabine.
Hat er gesagt, was ist?
Großer, denn? Was ist denn los?
Hat er Großer, auch süß.
Was soll ich dir sagen? Ich habe das gebraucht und mach dir keinen Kopf. 3 Tage später bin ich wieder ausgeflippt.
Also ein guter Psychotherapeut würde jetzt bestimmt in diese Beziehung mit Autoritätsfiguren mit dir reingehen, warum du da diesen Linienrichter auserwählt hast.
Ja. Da habe ich mit meiner Therapeutin dann auch besprochen.
Aber siehst du, wenn das jetzt nur im Fernsehen gezeigt worden wäre oder bei Netflix in der Doku, dann hätten alle gesagt, ey, der alte Hector, sag mal, der ist ja Ballaballa, das kann ja wohl nicht sein. Und dabei bist du ja eigentlich ein ganz angenehmer Zeitgenosse.
Außer man ist Schiedsrichter.
Außer man ist Linienrichter.
Der Schiedsrichter, die haben es auch sehr abbekommen. Okay. Also das war wirklich mein Ventil. Also lieber dann Schiri oder Linienrichter beleidigen, als zu Hause die Frau. Ja. Dachte ich mir. Das können wir vielleicht rausschneiden.
Wir haben es jetzt so gut, dass auch keiner was gesagt hat dazu, dass wir es einfach haben stehen lassen.
Auch, dass die Option niemanden beleidigen gar nicht existiert.
Nein, das geht nicht.
Steht gar nicht.
Nein, das geht nicht. Wenn da irgendwas drin ist, muss es auch raus. Wirklich. Also, und da ist für mich Fußball der absolut richtige Sport. Und das ist auch teilweise so, wenn ich Spiele gucke, zweite Liga, wenn da Osnabrück gegen Wiesbaden spielt, und da ist eine Entscheidung, wo ich bei der ersten Zeitlupe sehe, das ist so und nicht, wie ihr entschieden habt, dann stehe ich kerzengerade im Bett. Und dann sage ich, das kann nicht sein. Wenn meine Frau da jetzt, das, ja,
das ist doch
ist
Wiesbaden.
So. Sag ich, nee, das nervt mich, das dauert 5 Minuten, wie Wiesbaden hier gegen Osnabrück. Das interessiert niemanden.
Die armen Wiesbadener und Osnabrücker kriegen ja auch noch ihr Fett ab und Troisdorf.
Ja, die gehen ja auch beide runter.
Aber dass ihr zu Hause im Bett Wiesbaden gegen Osnabrück guckt, sagt auch viel über eure Ehe aus.
Ist nicht einfach, mit einem Fußballspieler verheiratet zu sein.
Das ist wohl wahr, ja, das ist wohl wahr.
Aber ich muss sagen, dass jetzt, ich finde das gut, weil ich finde, im Sport, genau dafür ist der Sport auch irgendwie da, weil wir haben ja alle Aggressionen und Wut und jemand hat uns genervt in uns. Und im Sport kannst du es in Gesetzen, Regeln und Form ausleben und danach geht man in die Umkleide zu seinem Trainer, der sagt, Großer, was ist los? Und dann sagst du, ehrlicherweise keine Ahnung und life goes on. Und du kannst ja nicht so im normalen Leben so umgehen, aber irgendwo muss das ja auch alles raus.
Ich lasse es alles an Markus Söder raus zum Beispiel. Das ist der Unterschied.
Was aber auch gut ist.
Was auch gut ist. Tut auch gut, ja.
Wenn das mal raus ist, dann fühlt man sich ja auch besser.
Ja.
Ja.
Ob es nicht 3 Tage später nochmal passiert.
Ja, da müsste man nochmal drüber dann tiefer reingehen, aber... Dann in einem richtigen Spiel oder war es nochmal ein Testspiel? Das ist ja auch absurd, dass es ein Testspiel ist. Also es war ja nicht mal wichtig, oder?
Ja, das ist... Das
Je nachdem, wie man sieht.
Ja, es ist auch nicht so wichtig. Und es ist aber so, dass oftmals zu solchen Spielen werden auch unterklassige Schiedsrichter angesetzt. Also regionale Schiedsrichter, das sind dann auch nicht unbedingt Bundesliga-Schiedsrichter. Mit denen ich ja per se auch nicht zufrieden bin.
Ja.
So, dann sind die, also laut Statuten oder laut, ich weiß gar nicht, laut Obmann, sind das die schlechteren Schiedsrichter, die da pfeifen. So, Und das hat es für mich immer noch schwieriger gemacht, wenn da eine Fehlentscheidung kam. Aber ja, das ist jetzt alles hinter mir. Ich muss sagen, ich bin sehr ruhig geworden. In der Hobbyliga, da habe ich noch nicht einmal was zum Schiri gesagt.
Wirklich?
Ja. Und auch bei den Altherren, da bin ich auch. Und da gibt's, und ich sag dir, bei den Altherren, da sind Wutbürger dabei.
Wirklich?
Ja. Und selbst da bin ich ganz, ganz ruhig. Also ein bisschen,
du bist wieder der stille Mann in der Umkleide geworden. Hast dich zurück zu deinem 22-Jährigen selbst entwickelt.
Ja, zumindest in der Hinsicht, das ist auch okay so.
Okay.
Ich glaube, anders habe ich mich schon ein bisschen weiterentwickelt.
Was wärst du, wenn du Fußballer gewesen wärst in der ersten Bundesliga? Was wärst du für ein Spieler gewesen? Welche Position erstmal?
Also ich habe als ich noch gespielt habe, immer Sturm gespielt.
Okay, klar.
Ja.
Ich sehe die Persönlichkeit im Sturm. Okay.
Definitiv Angriff.
Und was für eine Art Spielertyp? Was war dein Archetyp?
Brecher.
Totaler Brecher, das sieht man doch, oder?
Ja. Talentiert, ja, also, aber keine Disziplin, oder untalentiert, aber dafür mega Disziplin?
Ich war immer schnell, also früher noch, jetzt dann im Vergleich jetzt nicht mehr so, aber das hat mir immer viel gebracht, also einfach vorbeiziehen.
Okay. Und psychologisch? Ich sehe schon, Fußball ist nicht ganz so ein psychologischer Sport wie Tennis, ne? Weil im Tennis
aber
muss
gut,
man
wenn
so sein.
Wenn du dieses 1-gegen-1 hast, das ist ja auch was anderes.
Ja, du musst
oder?
Halt die Persönlichkeit von deiner Gegnerin, deswegen sage ich auch, deswegen gibt es auch wirklich dieses Wort Locker-Room Rap. Ich habe mir das nicht ausgesucht, sondern das ist die ganzen Announcer, die Kommentatoren im Tennis, die benutzen das, als wie im Fußball Abseits benutzt wird oder so, ne? Weil das halt die Psychologie einer Tennisspielerin auch mit darstellt. Und die ist wichtig, wenn man gewinnen will gegen jemanden.
Ja, im Fußball bist du einer von 11, wenn es denn gut läuft und keiner runtergestellt wird.
Ja.
Oder kannst du dich immer wieder an anderen auch hochziehen, die dich dann ein Stück weit führen oder dir auch Sicherheit geben. Und das macht es natürlich einfacher, als wenn du dann alleine da unten auf dem Court stehst und denkst, jetzt muss ich mich selbst aus der Scheiße rausholen.
Ja.
Du hast vielleicht noch einen Trainer, der dir irgendwie ein Signal geben kann, oder was
und wenn
weiß
es
ich.
Falsch
und
ist, dann gibst du ihm die sarkastischen Daumen nach oben. So,
super Tipp.
Danke für den Tipp.
Aber das habe ich mich auch immer gefragt. Wie ist denn der Austausch mit den Trainern im Tennis? Also ist der wirklich während des Spiels so groß?
Naja, es ist jetzt anders. Jetzt ist es ja erlaubt. Als ich aufgehört habe, in dem Jahr wurde es gerade eingeführt. Also ich habe damit eigentlich nicht mehr gespielt. Es gab während den letzten 3 Jahren, die ich gespielt habe, gab es On-Court-Coaching. Also man konnte seinen Trainer einmal pro Satz auf den Platz rufen und ansonsten war es verboten. Meistens, also je größer die Plätze sind, desto weniger hört man auch. Also der kann dir eine ganze Taktik vorlabern von der Seite, aber wenn da 8000 Menschen sind, hörst du einfach auch gar nichts. Und dieses On-Court-Coaching gab es auch nicht bei den Grand Slams, sondern nur bei den kleineren Turnieren. Und das hat schon geholfen, muss ich sagen. Ich habe das selten benutzt, nur wenn wirklich alle Stricke gerissen sind, weil ich wusste, bei den Grand Slams darf ich es nicht nutzen. Und dann wollte ich mich nicht dran gewöhnen. Deswegen habe ich versucht, es so wenig wie möglich zu
aber
benutzen.
Man sieht ja im Fernsehen trotzdem auch bei den Grand Slams immer, dann wird so hin und her geschnitten, wie der Trainer irgendwelche Zeichen gibt.
Ja, die machen auch. Also mein Trainer hat auch gesagt, ganz oft zu mir ich habe die meiste Zeit meiner Karriere mit dem gleichen Trainer verbracht. Ich hatte 3 Trainer eigentlich insgesamt und der einen am längsten.
Und wie man beim FC sagt, eine Saison. Entschuldigung, man muss kurz reingrätschen.
Ich bin all for the roast hier. Genau, und der hat mir ganz oft nach dem Match gesagt, hast du nicht gehört, dass ich dir bei 4-4 gesagt habe? Ich so, nee, ich habe es nicht gehört. Und manchmal habe ich sogar so hingeguckt und habe versucht, die Lippen zu lesen, aber man hört es einfach auch nicht. Also ich glaube, manchmal gibt es so Gesten, das ist natürlich schwierig im Podcast, aber es gibt laufen ja hier auch ein paar Kameras rum, manchmal gibt es so Gesten, wenn der Trainer dann so nach oben zeigt, dass du mal den Rhythmus ein bisschen wechselst. Das kann schon alles helfen, aber es ist, glaube ich, weniger viel in der Umgebung, wie man es gedacht hat. Jetzt ist es ja erlaubt. Also jetzt darf man das auch, jetzt darf, sieht man auch die Spieler und Spielerinnen zur Box hingehen und sich das anhören. Ich glaube schon, dass das hilft. Aber es gibt dann halt welche, die es übertreiben und die ganze Zeit babbeln. Würde mich in den Wahnsinn treiben. Aber wie, hast du lieber geführt am Ende, als du Kapitän warst, oder hast du dich lieber führen lassen?
Ja, am Anfang habe ich mich natürlich gerne führen lassen.
Ja.
Also das war auch notwendig.
Ja.
Und am Ende, ja, habe ich das auch ganz gern gemacht.
Ja.
Und es ist auch ganz schön, und es war ganz schön zu sehen, dass auch junge Spieler Tipps angenommen haben. Man hat was gesagt, das wurde aufgenommen. Weil auch nicht nur junge Spieler, sondern auch die, die schon lange dabei sind. Und da habe ich schon gemerkt, dass meine Meinung dann schon was wert ist. Und das war dann auch ganz cool. Und es hat glaube ich, ganz gut hingehauen. Also wir hatten sowieso, also ich war jetzt nicht der Leitwolf oder sonst was in der Mannschaft, sondern wir hatten eine ganz flache Hierarchie. Wir haben Sachen, also wenn es dann auch mannschaftsintern zu klären gab, eigentlich immer breit diskutiert und nicht nur 2-3 und das wurde in die Mannschaft getragen, sondern das haben wir schon immer so gehalten. Und ja, deswegen war das auch einfach, eine Führungsfigur zu sein.
Ja, Anführungszeichen funktionieren im Podcast auch nicht, aber die Kamera hat alles die aufgegriffen. Kamera hat alles. Was ist das Schlimmste, was ein Trainer machen kann?
Dann jetzt könntest du dein übliches Beispiel, die Kabine verlieren.
Die Kabine die darf
aber was bedeutet der einfach, dass man nicht die Kabine verlieren. Dass man einfach nicht mehr zuhört, dass die Spieler einfach nicht mehr zuhören? Ist das die Kabine verlieren? Oder dass die ihn sogar haten?
Also ich würde sagen, das ist, wenn du etwas erzählst, was aber nichts bringt, so ein Stück weit, finde ich. Also du gibst zum Beispiel eine Taktik vor, die Mannschaft aber gar nicht umsetzen kann, weil es das Spielermaterial nicht gibt oder viele verletzt sind und da kannst du es nicht bringen. Und wenn du das machst und immer wieder, und dann merken die Leute natürlich, boah, der erzählt uns irgendwas, was wir nicht machen können.
Yeah,
also dann ist es dann vielleicht auch nicht der Richtige.
Ja. Gewinnt mal ein Spiel. Leute, weißt doch, das können wir nicht.
Da haben wir unsere Probleme. da ist es eben schwierig. Und dann ist es manchmal, glaube ich, wenn persönliche Entscheidungen getroffen werden und die teilweise nicht verargumentiert werden, wo man sich dann auch teilweise denkt, wieso der nicht? Und die Mannschaft sich hinterfragt und dann hinterfragt man natürlich auch dann den Trainer. Das gibt's auf jeden Fall.
Ich finde es so spannend. Es kann sein, dass ich richtig dumme Fragen stelle. Aber ich finde es so spannend, weil wir haben nur die Nationalmannschaft, wo wir im Team spielen. Das ist zweimal im Jahr ein Wochenende. Also wir haben nicht so viel. Und da habe ich das schon gemerkt, in den 8 Mal, wo ich in der Nationalmannschaft drin war, wie so eine ich meine es überhaupt nicht spirituell, sondern ich meine es wirklich die Energie in der Mannschaft. Man spürt richtig, wenn man gut drauf ist als Mannschaft und nicht gut drauf ist. Und ich glaube, weil wir das nicht haben im Alltag, wussten wir nie, warum sind wir jetzt gut drauf und jetzt schlecht drauf. Wir wussten nur, oh fuck, irgendwie ist der Zusammenhalt nicht so wie das sein müsste, wie es letztes Jahr war oder wie es im Halbfinale war, als wir gewonnen haben, sondern irgendwie fehlt was. Und ich frage mich, ob man das entwickelt, so ein Gespür dafür, gerade ist irgendwie die Vibes, wie die Gen Z sagen würde, die Vibes sind off, wir müssen wieder irgendwie uns zusammenraufen.
Da bist du genau an der richtigen Adresse bei uns mit dieser Sprache.
Ja. Also hier im Podcast sind die Vibes on.
Sind die off?
Also ich finde, das ist auch ein Stück weit dann im Fußball zumindest Aufgabe des Sportdirektors, eine Mannschaft zusammenzustellen, die auch charakterlich gut zusammenpasst. Weil wenn du das hast, das ist für mich ein großer Baustein. Wenn die natürlich dann noch kicken können, so, dann hast du aber eine eingeschworene Mannschaft, die ein bisschen kicken kann. Und die kann, glaube ich, ein bisschen mehr erreichen als so ein zusammengewürfelter Haufen, der zwar kicken kann, aber wo du denkst, boah, warum spiele ich mit dem zusammen?
Ja.
Das ist doch so ein Arschloch. Und wenn du da diesen Mix hinbekommst, jetzt gerade bei uns auf dem Level, ich glaube, bei den ganz großen Clubs ist das nochmal was anderes, da bist du einfach einer der Besten und wenn du das hinbekommst, dann flutscht das auch alles besser. Ich meine, das ist ja egal wo, das ist ja, wenn du Autorenwoche hast, dann willst du ja auch mit einem guten Gefühl ins Büro gehen.
Ja.
Das ist ja, oder ja zum Beispiel, so. Ich habe ja diese heute schon Spezials mit Lutz Pfannhaus zusammen, wenn wir uns nicht privat gut verstehen würden, dann würde das gar nicht funktionieren, weil man so voneinander auch abhängig ist als Team, dass wir wissen, wir können jetzt auch nur zusammenarbeiten. Das finde ich auch immer, gerade in der Medienbranche gibt es da auch viele, die eben auch eher für sich spielen und nicht als Team spielen oder dann nur so tun, als würden sie als Team spielen. Und das macht aber ein Produkt auch viel besser.
Ja.
Wie du schon sagst, wie das eine Mannschaft besser macht, macht es auch unseren Film besser, wenn wir zusammenarbeiten und nicht nur so tun, als würden wir zusammenarbeiten.
Ja, aber das ist ja dann eigentlich Vertrauen, was es ist. Du vertraust Lutz, er vertraut.
Ach, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Aber ne, so runtergebrochen ist es, dass man sich aufeinander, man muss ja nicht gleich von Vertrauen reden. Wir sind ja nicht in einer Ehe, die Osnabrück gegen Wiesbaden guckt. im Ehebett. Aber man muss sich aufeinander verlassen
nur
können.
Da. Ja, nur da.
Nur im Ehebett.
Kinks für alle da.
No King Shame. Vielleicht macht dich das ja geil. Guck mal, die spielen noch schlechter als der FC.
Ja, war sehr gut.
Ja, vielleicht. So, wie kriegen wir da jetzt irgendwie einen Schwenk nochmal zu was anderem?
Ihr seid die Podcast-Host, ihr müsst da wieder rauskommen, nicht ich.
So, abrupter Themenwechsel. Kommen wir zum Thema Doping.
Ah, okay.
Wie froh bist du, dass du aus dieser Liste raus bist?
So froh! Das war der schönste Tag meines Lebens. Sorry, ich sollte nicht ins Mikrofon klatschen. Bist du gerade hinten rumgefallen? Okay. Aber so aufgeregt war ich, als ich mich von dieser Kack-Doping-Liste nehmen konnte. Ich bin sehr schlecht im meine Tage antizipieren. Ich bin sehr flexibel. Ich mache oft was anderes. Deswegen musste ich immer, oder ich habe dir darüber schon oft geredet im Podcast.
Noch gar nicht.
Nee. Echt nicht? Also,
wir müssen dich mal abholen.
Ja, wirklich. Okay, also was ist Doping?
Was ist Doping? Wenn du ein Leistungssportler oder eine Leistungssportlerin im Kader bist, musst du dich auf diese, du bist dann auf dieser Liste der WADA und der NADA ist die nationale Anti-Doping-Agentur, die WADA ist die Welt-Anti-Doping-Agentur du hast quasi eine Datenbank und du musst da eintragen jeden Tag, wo du bist. Und eine Stunde am Tag musst du denen garantieren, dass du genau an der Stelle bist, ne, wo sie kommen können, egal was passiert.
Jeden Tag des Jahres.
Jeden Tag des Jahres. Egal, ob du im Urlaub bist, ob du im Wettkampfmodus bist, im Trainingsmodus, ist egal. Aber du musst der Dopingagentur quasi eine Stunde am Tag deines Lebens garantieren. Und die kommen dann natürlich nicht immer, aber das ist das, was du machen musst. Und weil ich halt eben so eine unzuverlässige Olle bin und ständig meine Trainingszeiten gewechselt habe, das musste ich immer von 6 bis 7 diese Stunde angeben, weil da wusste ich, da war ich eben zu Hause und im Bett. Weil sonst habe ich, heute gehe ich mal ins Café. Ich habe mich nie so an meine Schedules richtig gehalten. Und wenn die morgens um 6 das geklingelt hat, dann bin ich schon direkt Schere ausgerastet. Da bin ich so ausgerastet wie du mit dem Linienrichter in Trostdorf. Das hat mich so genervt.
Wie oft passiert das dann?
Also als Deutsche, wir werden ja von der ITR, also von der Internationalen, und der sehr oft, das war bei mir 3-mal, 4-mal im Monat bei Turnieren, wenn ich zu Hause war, jedes Mal.
Also bei mir war das viel weniger.
Wirklich?
Ich musste auch nicht diese eine Stunde angeben.
Okay.
Sondern ich musste nur.
Ungefähr.
Ungefähr, weil wir auch über den Verein, da wurde das auch angegeben. Das heißt, wir wussten natürlich, du bist beim Training über den Verein. Das war für uns ein bisschen entspannter. Ja. Aber ich weiß das von anderen Sportarten, auch Basketballer, die sich schon beschwert haben. Ja, aber bei mir standen sie auch schon um 6 Uhr vor der Tür, so ist es nicht.
Ja, die machen das gerne. Ich habe eine gehabt, die hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ich habe dann nämlich, wenn ich dann mal Jetlag hatte und bin früh aufgewacht, es war 6.30 Uhr, dann bin ich nicht aufs Klo gegangen bis 7 Uhr, weil ich wusste, wenn die kommen, dann kann ich aufs Klo gehen und die sind in 15 Minuten wieder weg. Und es gab eine, die kam immer 10 fucking Minuten zu spät. Jedes Mal. Ich gewartet, 7.01 Uhr, gehe aufs Klo und es klingelt und die ist da. Und dann sitzt die 4,5 Stunden bei mir im Wohnzimmer.
Hat sie denn einen Kaffee bekommen? Nichts
habe ich hier gegeben. Und ich bin echt ein freundlicher Mensch. Ich liebe Menschen, aber die jedes Mal. Und ich habe hier jedes. Und am Anfang, ich klinge jetzt so wütend, weil das ging über Jahre. Am Anfang habe ich nicht so reagiert wie jetzt. Am Anfang habe ich gesagt, weißt du, es wird mir echt helfen, wenn du in der Stunde bleibst, weil ich plane meinen Tag darum herum. Ne? Und es war halt eben oft so, dass die kommen, wenn ich 6 Wochen in Amerika war, wusste ich, die kommen immer in den ersten 3-4 Tagen, wenn ich wieder zurück bin, ne? Weil ich war halt 6 Wochen nicht da. Es kam dann immer die NADA. Und dann habe ich eben, wenn ich Jetlag hatte, war früh wach, habe ich echt gewartet und dann kommt die um 7.10 Uhr, 7.12 Uhr, 7.15 Uhr. Ich habe sie 100-mal gesagt, bitte, bitte komm in dieser Stunde, die ich dir angebe. Und jedes Mal, und es ist ja für sie auch nicht geil, bei mir 3 Stunden im Wohnzimmer zu sitzen.
Vielleicht schon.
Vielleicht war das ihr Kink.
Das kann sein, ja, das kann sein. Aber das hat mich in den Wahnsinn getrieben.
Immer der Familie, oh, morgen gehe ich wieder zu der Fettkirche. Die hat so eine geile Bude.
Die Couch ist so gemütlich.
Hat sie denn irgendwann mal so eine Thermoskanne einfach genau. hingestellt? Das wäre lustig gewesen, muss ich sagen.
Also das war wirklich, es war der schönste Moment meines Lebens, wirklich bisher, der schönste Moment meines
Lebens. Sagen, ich hatte dann einen, der hat bei mir um die Ecke gewohnt. Den habe ich dann auch beim Verein ein paar Mal gesehen, auch bei den Spielen. Und dann war er ein paar Mal auch bei mir zu Hause. Ja. Und da hat er gesagt, ist denn okay, wenn ich für dich abends komme, so 6, 7 Uhr?
Ja.
Ich habe gesagt, ja, ist mir lieber, weil wenn ich morgens auf Toilette war und wie du schon gesagt ja. hast, du warst, hast ich gerade erleichtert und dann
das
sitzt
kann
jemand
ja dann
drei da drei Stunden
ja.
und sitzt einfach bei dir in der Wohnung. Und du hast mit denen ja oftmals dann auch keine Themen.
Null. Also ich hatte, es ist wirklich so.
Hast du auch gestern Osnabrück geguckt?
Ja, und selbst du darfst ja auch mit denen gewisse Themen gar nicht ansprechen. Die sind ja auch in einer professionellen Funktion da, ne? Wenn du die jetzt fragst, ja, und guckst du Tennis, dürfen die auch manchmal gar nicht sagen, weil die sollen ja eine gewisse professionelle Distanz zu dir wahren. Also hast du wirklich null gemeinsame Themen. Du kannst mit ihm eigentlich nicht über Fußball sprechen, was ja das Naheliegendste wäre.
Da will ich jetzt mal nichts zu sagen. Nicht, dass ich den jetzt in die Pfanne haue.
Also nee.
Nee, Quatsch. Nee, das war irgendwann dann wirklich entspannt, muss okay. ich sagen. Aber wenn der nicht da war und irgendein anderer dann morgens um 6 kam, das war schon teilweise, das war schwierig.
Yeah.
Wirklich schwierig, 3 Stunden lang.
Das war ja. Naja, aber ist ja vorbei und ich bin sehr glücklich. Und man muss ja auch sagen, ich glaube, die Leute, die sich über dieses System aufregen, sind immer die, die total clean sind und ganz akkurat auf alles gucken und so. Und die denken sich dann, ich passe auf alles auf. Und die, die nicht drauf aufpassen, die werden nie kontrolliert. Weil du natürlich auch weißt, in Deutschland wirst du viel mehr kontrolliert, weil die NADA sehr gut funktioniert, was ja eigentlich ein Testament für Deutschland ist. Wohingegen du in anderen Ländern die nationale Dopingagentur, wenn ich mit meinen Kolleginnen aus anderen Ländern gesprochen habe, die so,
Russland,
wie oft
doch,
kommen
doch,
die
Russland, die machen schon viel.
Ja, aber wie oft kommen die zu dir im Jahr? 25 Mal? Pff, bei mir waren die einmal in den letzten 15 Jahren.
Angekündigt, ne?
Ja, genau. Und ich bin immer
so, morgen würden wir kommen, ne?
Ja, aber es ist ja auf der anderen Seite auch gut, dass wir eine funktionierende nationale Anti-Doping-Agentur haben, aber für die einzelnen Sportler ist es halt nervig.
Ja, wie gesagt, wenn du 25 Mal im Jahr kontrolliert wirst, bei mir waren es also 3 Mal außerhalb des Spiels oder Trainingsbetriebs, also das ist ja gar kein Vergleich, deswegen war das für uns noch okay.
Ja, also oder für 25 mich okay. Mal weiß ich jetzt nicht, aber mindestens 10 Mal auf jeden Fall. Immer wenn ich aus einem anderen Land zurückkam und es war mindestens 10, 15 Mal. Was ja dann auch wieder nicht unvorhergesehen ist, weil irgendwann nach 5 Jahren auf der Tour wusste ich, ah ja, die kommen halt immer in der Woche, wenn ich vom Turnier zurück bin. Jedes Mal, ob die dann am Montag oder Donnerstag kommen, ist ja wurscht, aber ich weiß genau, die kommt immer genau 10 Minuten nach meiner angegebenen Stunde, steht sie ja. vor der Tür. Das ist ja dann eigentlich auch nicht unvorhergesehen, wenn du es mal so ganz streng nimmst.
Das stimmt. Einmal, da war ich auch ein Wutbürger.
Yes. Ich liebe Jonas Hector Wutbürger-Geschichten.
Wir haben gerade das Relegationsrückspiel in Kiel gespielt. Mhm. Also wir haben ja 5-1 gewonnen, das Spiel, haben die Klasse gehalten. Da muss man sich auch in die Kieler versetzen. Die haben das Spiel verloren. Für die war eine ganze Saison für die Katz. So, und dann machen die da eine Dopingkontrolle. Bei dem
Gott.
Spiel, also das muss sich mal einer reinziehen.
Oh.
Also wir kommen dahin, also ich komme vom Platz, also wirklich, bei uns war im Verein jeder erleichtert, dass wir das Spiel gewonnen haben, bei mir auch extrem. Und dann kommt einer und sagt, du hast Doping. Oh. Da bin ich ausgeflippt. Meine Schienbeinschoner rumgeworfen. So eine Scheiße. Das ist ein Witz, dass jetzt hier eine Dopingkontrolle stattfindet. Das ist eine absolute Frechheit. Dann haben wir uns da reingesetzt. Das war auf der Ebene von unserer Kabine. Hörst du schon die Partymucke laufen?
Nein.
Dann sitzt du da. Können wir ein Bier trinken? Ja, Bier ist eigentlich nicht mehr erlaubt. Verdünnt immer das Urin so sehr.
Ja,
dann,
ja, genau.
Dann könnte die Probe unwirksam
ja.
sein. Ich so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also, hier geht gerade eine Saison zu Ende. Und das waren wir. Und bei uns ist es ja positiv ausgegangen. Die
ja.
Kieler, die saßen da.
Die waren auch,
wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Komplett enttäuscht. Da muss ich sagen, die Dopingkontrolleure haben dann wenigstens gesagt, ja, ihr könnt ein Bier trinken.
Okay.
Das war noch okay.
Aber weil nur die auch wussten,
wer gegen Köln verliert, der kann nicht gedopt gewesen sein.
Der kann hier nicht nüchtern in die Dopingkontrolle kommen.
Und dann darf man immer, also man, wenn man will, unten eine Anmerkung reinschreiben lassen. Dann habe ich gesagt, ja, bitte reinschreiben. Also es ist eine absolute Frechheit, dass heute eine Dopingkontrolle war. Also wenn das nochmal gemacht wird, es darf nicht nochmal gemacht werden. Also es ist wirklich bodenlos. So, nach so einem Spiel.
Wie lange dauert das denn dann? Naja, es kann halt, bis du pieseln kannst. Und du musst ja, okay, 80 Milliliter reinhauen. 90 Milliliter 90. Inzwischen. Es war am Anfang 90. 60 oder so. 90, das ist schon eine gute Tasse voll. Und genau wie Jonas gesagt hat, es darf nicht zu weiß sein. Es darf nicht zu verdünnt sein. Deswegen, wenn du dir so ganz schnell viel Wasser reinhaust, bringt es gar nichts. Weil dann musst du weiter sitzen, bis es eine gewisse... Die machen dann immer so einen Dichtetest. Aber du hättest denen sagen müssen, glaubt ihr, wir wären im Relegationsspiel, wenn wir gedopt wären?
Da kann man auch mal klingeln, finde ich cool. Ich mach mal jemand mit hier.
Aber sind das die Roast-Klingler oder was? Okay.
Die Strafenkasse. Okay. Für jeden Witz 2 Euro.
Er hat Tage, vor allem wenn Gäste da sind, dann dreht er komplett durch. Und es gibt auch Tage, da sagt er, boah, nee, heute halte ich mich mal absolut zurück. Und dann eine Minute später, bing, bing, bing.
Du musst dann das Geld zahlen. Ja. Auch für meine Witze.
Ja,
den zahle ich dir.
Dass ich weiß, wie viele ich noch versuche reinzubringen.
Fühl dich frei. Fühl dich frei. Ja, so war das. Also Doping da.
Also was ich gerade verstehe über dich als Charakter ist, dass du ein großes Problem mit Systemen hast und Autoritäten, die nicht Sinn machen, die keinen Sinn ergeben für dich.
Ja, ist richtig, ja. Das trifft es eigentlich ganz gut. Also wenn ich
dann irgendwas, rastest du aus.
Ja, wenn ich was unlogisch finde oder falsch empfinde, das ist ja dann eher, das sind ja Schiedsrichterentscheidungen, da muss ich dann sagen, dass da kann ich ausflippen. Ansonsten bin ich ein ganz ruhiger Zeitgenosse. Aber ich habe das auch, manchmal wirklich im Training gehabt, dass ich dann den Trainer oder den Co-Trainer, je nachdem wer gepfiffen hat, der hat dann auch eine Ansage bekommen.
Okay, also auf keinen Fall schießt. Du bist der Daniel Medvedev der Fußballszene. Jetzt haben wir es raus.
Ja, weil
eigentlich ein sympathischer Typ, aber wenn man gewisse Szenen aus dem Leben im Kontakt mit Schiedsrichtern rausnimmt, dann bist du das Feindbild von Netflix.
Ja, die Schiedsrichter haben zu meinem Abschied ja auch ein Video gemacht. Das war auch ganz lustig, muss ich sagen.
Was haben sie gemacht?
Ja, die haben eben...
Gibt es noch, das Video?
Ja, das kannst du, glaube ich, einsehen, ganz einfach auf YouTube oder so. Da haben sie eher so positiv geredet, dass ich jede Entscheidung hingenommen habe, aber im Hintergrund sind eben dann die Szenen gelaufen, wie ich aufgetreten bin. Und
das ist super.
Und da sieht man eben, dass ich in der Hinsicht wirklich ein Wutbürger war.
Aber das finde ich super, dass alle Sachen, die ich über Daniel Medvedev erzählt habe, dass du dich eigentlich damit perfekt identifizieren kannst, weil du bist er.
Er, ja.
Du bist er.
Du bist er.
Ich bin Russe. Ich bin das Größte.
Ja. Ich freue mich schon auf die Netflix-Doku über dich.
Ich auch.
Jonas Hector.
Bin ich mal gespannt, Mensch, wann die anfragen.
Fußballer,
ne?
Arschloch. Mensch.
Jetzt klau doch nicht irgendwelche Ideen. Wir sind doch gerade am Drehen.
Entschuldigung.
Aber vielleicht kaufen sie das. Das wäre mal wieder. Das wäre lustig, muss ich sagen. Da könnte ich mich auch so sehr auf die eigene Schippe nehmen, dass ich Mensch Fußballer Arschloch. Stünche.
Ja. Ja, wir haben schon über eine Stunde geredet. Das war sehr, sehr unterhaltsam, fand ich.
Kurzweilig.
Sehr kurzweilig.
Für euch.
Und jetzt, wir müssen es nur...
Der hat ein bisschen gebraucht. Ja. Ne?
Also den Witz zahle ich dir aber nicht.
Der hat ein bisschen gebraucht, aber okay.
So Sachen lassen wir einfach unter den Tisch fallen manchmal.
Ja, rauscutten.
Wenn Gäste dabei sind.
Wir müssen ja noch sagen, falls ihr euch wundert, die ihr zuhört, vielleicht ist der FC abgestiegen und wir haben nicht drüber geredet, weil wir in weiser Voraussicht vorher aufgenommen haben.
Ja. Hoffentlich sind wir noch im
Spiel.
Wann
ist das Spiel? Morgen oder am Sonntag?
Morgen.
Okay.
Doch, ja. Wir haben Freitag, ne? Freitag. Morgen.
Ja. Okay. Deswegen jetzt nehmen wir einmal die zweite Version dann auf. Ne? Yes, der FC hat noch eine Chance.
Ja, wir packen es noch.
Come on! Come on.
Das war wirklich dieses verzweifelte Come on, ja, glaube ich, jeder FC-Fan gerade hat. Ja, aktuell noch, aktuell noch.
Schade, dass wir das nicht senden können. Ne?
Ja. Wer weiß.
Allen Spaß beiseite, es war sehr schön bei euch und vielen Dank, dass ich Gast bei eurem Podcast sein durfte.
Sehr vielen gerne. Dank, dass du da warst.
Und wir haben ja noch eine Kategorie zum Schluss.
Okay.
Unser Podcast.
Weil die fliegen auch ganz tief.
Genau. Besteht nämlich eigentlich nur aus einer einzigen Kategorie. Das ist der Witz des Tages.
Aha.
Von der Lokalzeitung Kölns, der Express.
Ja, kenne ich.
Ja, kennst du. Und ich weiß auch nicht warum, aber wir dachten, das wäre lustig, den immer vorzulesen, weil es so, also es sieht halt schon so aus.
Okay.
Witz des Tages, lach doch mal.
Oh, also das ist immer, muss ein guter Witz sein, wenn er dich auffordert.
Genau.
Zum Lachen.
Die waren bisher
alle gut.
Ja, okay.
Ja.
Ich lache ja so selten über so Witze, aber gut.
Was?
Also über so...
Subtile Witze?
Nee, auch über so erzählte Witze. Ich finde das immer schwierig. Ich finde so, wenn man eine Geschichte erzählt, so Stand-up, ne? Wenn Leute einfach so Witze erzählen, kann ich da nicht so drüber lachen. Aber wenn Leute so eine Geschichte erzählen, lustig, das... Deswegen
obwohl
mach
manchmal, ich weiß nicht, wie ihr Markus Krebs findet, das ist natürlich auch super stumpf, das ist ja Fips Asmus in der Neuzeit, aber manchmal kann ich da schon drüber lachen.
Ja, ich glaube, man muss in einem bestimmten Geisteszustand
also
sein.
Also so diese
so vier, nicht. Fünf Bier und dann
ja,
Markus
genau, so ein bisschen, man muss selbst so ein bisschen stumpf sein und dann...
Weil, also ich weiß ja, einen habe ich auch mit Kollegen schon im Ruheabteil der Bahn, haben wir einen Rüffel gekriegt, weil wir uns so drüber totgelacht
wirklich?
Haben.
Wirklich? Mhm.
Das sind auch die richtigen Leute. Schon, ne?
Ja. Und haben diese Markus Krebs. Da war einer, sagt der Mann zur Frau, ne? Schatz, hol mir mal ein Bier. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ja, da steht keins.
das ist
einer
nicht
der
schlecht.
Besseren. Naja.
Okay.
Der Kunsthändler erklärt ein Bild. Ein besonders schönes Stück, mein Herr, ein alter Holländer. Tatsächlich, ich hätte es für ein junges Mädchen gehalten. Aha. Ja, okay.
Ja, okay.
Ja, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst.
Vielen Dank.
Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Wir möchten natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern was ans Herz legen.
Dein neues Buch.
Mein neues Buch, es heißt Zeit, sich aus dem Staub zu machen. Vielleicht sieht man das hinter mir.
Ich glaube, das ist sichtbar, ne? Haben wir drin im
super.
Bild.
Zeit, sich aus dem Staub zu machen, ist das die Biografie der Dopingtester?
Das ist die Biografie meiner Dopingtester, die nie gegangen ist. Es war eine Aufforderung an sie. Sie hat es nicht verstanden. Aber das sollte man vielleicht dazu sagen, der Grund, warum ihr so viele Bücher hinter euch habt. Wir sind bei mir im Verlag in Köln. Weil sonst
dein Verlag.
Mein Verlag, der Verlag, bei dem ich unter Vertrag bin.
Glaubst du, man traut uns das nicht zu, dass wir so
ja, das
belesen
genau das, glaube ich.
Ich habe es schon gelesen und ich muss sagen, ich hatte ja einen ähnlichen Werdegang auch das letzte Jahr. Und es war spannend zu sehen, wie du gewisse Sachen einschätzt, auch was das Karriereende betrifft, wann du so ein bisschen die Entscheidung getroffen hast. Für mich war es interessant zu lesen, deswegen kauft es euch auch. Lest es. Vielen Dank nochmal, dass du da warst.
Vielen Dank.
Und noch einen richtigen Witz zum Schluss. Der FC hält die Klasse.
Schlag und fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker Einfach. Neue Episoden gibt es immer mittwochs, überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hey, ich bin Dennis Kogel, ich bin Reporter und berichte übers Internet.
Und ich bin Magdalena Puls, Journalistin mit einem Faible für Geschichte.
Und zusammen scrollen wir jetzt in Browser History zurück zu den wichtigsten Momenten der Internetgeschichte.
Und schauen uns all die ikonischen, aber auch tragischen Internetphänomene nochmal so ganz genau an und zwar mit dem Blick von heute.
Ja, hört doch mal rein, immer freitags bei Podimo.
Und überall, wo ihr eure Podcasts hört.